Deutschlandfunk Interview.
Noch wenige Wochen, dann sind überall in Deutschland Sommerferien. Und es werden in diesem Jahr ganz besondere Ferien sein, denn bislang weiß noch kaum ein Schüler, kaum eine Familie, wie es nach diesen Ferien mit der Schule, mit dem Unterricht oder vielleicht auch mit der Kita weitergeht. Viele Bundesländer wollen allerdings, auch das ist klar, so bald wie möglich zurück in den Regelbetrieb. Aber viele warnen auch davor, die Klassenzimmer und die Schulhöfe zu schnell zu voll zu machen. Und am Telefon ist jetzt der Bildungsforscher und Neurobiologe Gerald Hüther. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Einfluss der Schule auf die kindliche Psyche. Schönen guten Tag, Herr Hüther.
Guten Tag, Herr Ambruster.
Herr Hüther, muss das sein, die Schulen so schnell wie möglich wieder öffnen?
Im Interesse der Kinder und Jugendlichen auf alle Fälle und natürlich auch im Interesse der Eltern, die mit dieser Situation, ja, wie wir alle gut wissen, ziemlich überfordert sind.
Fehlt den Schülern tatsächlich etwas, wenn die Schule nicht offen hat?
Na, Schule ist ja nicht nur ein Ort, wo man lernt. Das kann man ja zur Not, jedenfalls in den älteren Jahrgängen, zu Hause online machen. Schule ist ein Ort, in dem Kinder ihre sozialen Kontakte pflegen, wo sie lernen, wie das Leben geht und wo sie Bedürfnisse, die sie haben, auch umsetzen können. Und da muss der Neurobiologe dann leider sagen, wenn ein Kind jetzt das Bedürfnis hat, mit anderen Kindern zusammen zu sein und das über so eine lange Zeit nicht geht, dann gibt es für das Kind, weil das ja an den Verhältnissen nichts ändern kann, gar keine andere Möglichkeit, als in sich selbst, im Hirn, sein Bedürfnis nach Kontakt und nach Zusammensein, nach Spielen, nach Spontanität, nach Ausprobieren zu unterdrücken. So, und dann haben sie eine Situation, wo Kinder im eigenen Hirn sozusagen eine Verschaltung aufgebaut haben, die diese Bereiche weghemmen, aus denen heraus diese ganzen Bedürfnisse generiert werden. Und das ist dann natürlich eine langfristige Angelegenheit. Das sind strukturelle Veränderungen im Hirn. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb so viele Kinderärzte und Kinderpsychologen sagen, das ist nicht haltbar. Wenn wir das so lange machen, dann bekommen wir Kinder, die sozusagen gar kein Bedürfnis haben, mit anderen zusammen zu sein, weil sie das so lange unterdrücken mussten.
Kommt es zu so einer Reaktion denn schon nach so kurzer Zeit, nach so einem Shutdown, einem Zuhausebleiben, das ein paar Wochen andauert?
Na, bei Erwachsenen nicht. Wir können das aushalten, weil wir ja viel größeren Erfahrungsschatz haben. Und bei uns sind dann auch die Vernetzungen im Hirn ja auch schon ziemlich stabil. Aber bei Kindern, stellen Sie sich ein Kind vor, was jetzt zum Beispiel in den Kindergarten geht und auf einmal darf das nicht mehr mit anderen Kindern spielen. Was soll das machen? Das kann nur sein eigenes Bedürfnis unterdrücken, mit anderen spielen zu wollen. Und dann kommt es später in den Kindergarten und hat große Schwierigkeiten, das wieder aufzulösen. Das ist ja dann eine Vernetzung im Hirn geworden.
Ich nehme mal an, da haben ja sehr viele Familien in den letzten Wochen so Modelle entwickelt, dass Kindern dann beispielsweise erlaubt wird, mit Nachbarskindern zu spielen, vielleicht in begrenztem Umfang, vielleicht auch spielen nur draußen, nicht unbedingt im Kinderzimmer. Kann so etwas das soziale Miteinander in der Schule irgendwie kompensieren?
Ja klar, das ist der richtige Weg. Aber es sind eben nicht alle Eltern, die diese Möglichkeit haben. In der Stadt ist es offenbar besonders schwierig. Und wenn man den Kindern dann auch noch so etwas einredet, dass sie schuld sind, wenn sie als Übertrager von diesem Virus ältere Menschen anstecken und die dann daran sterben, dann ist das eigentlich eine ganz harte Keule, mit der man ein Kind in eine Situation bringt, die es eigentlich selbst nicht bewältigen kann.
Können Sie das etwas genauer erklären? Das ist natürlich ja der Satz, den wahrscheinlich auch jede Menge Kinder seit Wochen in den Nachrichten hören, wenn sie auch nur zufälligerweise vielleicht mal zufällig Tagesschau mitgucken oder im Autoradio die Nachrichten mithören, dass Kinder eben als ganz großes Risiko gelten. Was löst so etwas aus in einem Kind?
Also wir Erwachsenen können damit auch umgehen, dass wir gesagt bekommen, ihr habt jetzt Schuld und dann können wir uns auch entsprechend anders verhalten. Aber ein Kind kann mit so einer Ansage, du bist dann schuld am Tod der Oma, einfach nichts anfangen. Das ist völlig ein Problem, mit dem das Kind ausgesetzt wird, dass es überhaupt nicht bewältigen kann, außer es unterdrückt sein Bedürfnis, mit der Oma zusammen zu sein. Ja, und dann ist irgendwann mal wieder offen und dann trifft es die Oma und dann ist es fremd geworden, der Oma. Und das gilt dann eben auch gegenüber anderen Menschen. Und deshalb ist das nicht so ganz einfach. Und ich glaube, dass wir hier mit unseren Vorstellungen, wie Erwachsene auf diese Krise reagieren, sehr an dem vorbei operieren, wie das bei Kindern ist. Die bilden diese ganzen Fähigkeiten, die wir schon haben, ja erst aus. Und unter diesen Bedingungen, unter denen sie jetzt im Augenblick ihr Leben gestalten müssen, wird das sehr schwierig.
Herr Hüther, haben Sie den Eindruck, dass die Bildungspolitiker, die Familienpolitiker diese Sicht, diese kindliche Sicht auf die Krise auf dem Schirm haben?
Ja, die berufen sich ja immer auf Experten und da hängt es immer davon ab, was für Experten man ruft. Und ich weiß nicht, ob ein Virologe sich so gut auskennt mit der kindlichen Psyche. Der ist natürlich ein Experte, der wertvolle Ratschläge geben kann, wie man Ansteckungen vermeidet. Aber was das mit Kindern macht, wenn das alles umgesetzt wird, das ist wahrscheinlich außerhalb seines Bereichs. Und dafür fühlt er sich auch nicht zuständig. Und deshalb ist dann auch die Politik in einer schwierigen Situation. Von wem soll sie sich eigentlich beraten lassen?
Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über Kinder. Das ist natürlich ein riesiger Sammelbegriff. Ab welchem Alter würden Sie denn sagen, haben Kinder diese Situation, Kinder oder Jugendliche diese Situation so einigermaßen im Griff?
Ja, wir sehen eine ganze Reihe von Kindern, die so am Ende der Grundschule dann durchaus in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten. Und das Überraschende ist, dass es auch sehr viele Kinder gibt, die jetzt auf einmal, möchte fast sagen, zum ersten Mal in ihrem Leben entdecken, wie das ist, wenn man seinen eigenen Lernprozess selbst gestalten kann. Und die entdecken da plötzlich irgendwas, fangen an, sich für Maikäfer zu interessieren oder für die Photosynthese und gehen dem nach. Da gibt es ja auch genügend Material im Internet, was man benutzen kann. Und auf einmal eignen die sich das alles selber an. Das sind natürlich Lernprozesse, die sind gigantisch, weil hier nicht etwas gelernt werden muss, sondern weil die das freiwillig machen. Deshalb sitzt das auch. Deshalb können die das dann auch später in der Schule und wo auch immer gut erklären, was sie sich da selbst angeeignet haben. Und das sind wiederum sehr positive Phänomene, die jetzt mit dieser Schulschließung einhergehen, dass Kinder lernen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und dabei auch durchaus eine Freude haben, weil das auf einmal nicht mehr so eng vorgeschrieben ist, was sie dazu machen haben. Und dann können die einfach mal ein bisschen ihrer ganzen Entdeckerlust und Gestaltungsfreude nachgehen. Die Kinder, die das machen, die werden dann, wenn sie wieder in die Schule müssen, ein Problem haben, das wieder zu akzeptieren, dass da ein Lehrer vorne steht, der ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen.
Ist das jetzt auch ein Plädoyer dafür, mehr Internet, mehr Computer im Unterricht einzusetzen?
Nein, aber ich bin natürlich schon der Meinung, dass das, wenn das als Werkzeug eingesetzt wird, um etwas in Erfahrung zu bringen, was auf diese Weise vielleicht sogar besser geht, als indem man da stundenlang in Bibliotheken herumstöbert, dann wäre es eigentlich nicht, es wäre völlig absurd, wenn man Kinder daran hindern würde, dieses doch irgendwie sehr interessante und auch durchaus effektive Werkzeug zu benutzen. Das, wovor wir immer Angst haben, ist, dass Kinder dieses Werkzeug der digitalen Geräte nicht benutzen, um damit ein Werk zu vollbringen, also was zu lernen, sich zu informieren, sich das zu benutzen, um irgendetwas im realen Leben damit anfangen zu können, sondern wovor wir Angst haben, ist, dass die dieses Werkzeug sozusagen als Instrument benutzen, um ihre Affekte zu regulieren, also Langeweile, Frust, alles sowas. Und dann gehen Kinder eben an diese digitalen Medien und die bieten natürlich eine Unmenge von Möglichkeiten, um all diese vorübergehenden Unpässlichkeiten zu überwinden. Und das Ergebnis davon ist, dass solche Kinder dann überhaupt nicht mehr lernen, wie sie eben auch mal ein bisschen Frust aushalten.
Herr Hüther, und da wäre jetzt sozusagen der zweite Teil unseres Gesprächs, aber wir müssen leider zu einem Ende kommen. Wir könnten sicher noch lange gerade darüber weitersprechen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für Ihre Zeit heute Mittag. Das war der Buchautor, Bildungsforscher und Neurobiologe Gerald Hüther. Vielen Dank, Herr Hüther.
Sehr gern.